Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.
Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres bayerisch-tirolerischen Podcasts. Mein Name ist Dr. Carlo Hasenöhrl. Ich bin Facharzt für plastische Chirurgie und sitze hier in einem sonnenverwöhnten Innsbruck mit weißen Bergen. Herunten ist leider kein Schnee mehr. Und am anderen Ende der Leitung, sozusagen 160 Kilometer entfernt in München, sitzt Astrid Domczak. Hallo Astrid.
Hallo Carlo, guten Morgen. Bei mir ist auch alles grün, aber dafür auch blauer Himmel und Sonne.
Ja, genau. Wir werden das gehen. Wir nehmen es, wie es ist. Ja, kann man eh nichts ändern. Ja, und das Weihnachtsfest ist vorbei. Es ist die letzte Folge in diesem Jahr, weil der Dezember neigt sich dem Ende zu. Wir haben jetzt eine etwas größere Pause eingelegt. Das war krankheitsbedingt. Meine Stimme war im Keller. Wäre unheimlich sexy gewesen, aber ich glaube, ich hätte keine halbe Stunde durchgehalten. Es grassiert ja sowieso überall die Erkältung. Dir geht's gut, gell? Du bist topfit, oder?
Ich bin fit. Die Viren prallen an mir ab.
Ja, großartig. Du sagst mir dann, wie das geht. Aber vorher ist es heute in erster Linie dein Tag. Ja? Ich habe gehört, du hast ein spannendes neues Thema für unseren Podcast. Und ich übergebe das Mikrofon jetzt an dich.
Sehr gut, vielen Dank. Ja, ich habe gleich mal eine Frage. Oder kennst du dieses kleine, alte Kinderspiel, wo man quasi anfängt und es geht dann reihum und sagt, ich packe in meinen Koffer. Und ja, dann muss man sich das merken, was der Vorherige eingepackt hat und packt noch was dazu und dann geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Kennst du
das? Wie du sagst, das Spiel ist alt, ich bin auch alt, also kenne ich es natürlich.
Ja, und das war für mich so der Aufhänger eigentlich für die Folge heute, weil was mir aufgefallen ist, und ich habe da auch schon ein paar Artikel dazu geschrieben und auch meine nächste Kolumne wird darüber handeln, dass Ärzte sozusagen mobil werden. Also die bieten mobile ästhetische Behandlungen an. Das heißt, sie sind also nicht mehr in ihrer Praxis tätig, sondern die packen eben ihren Koffer mit allem, was da so reinpasst, Botulinumtoxin, Filler, Fäden und fahren dann, ja, tingeln, muss man eigentlich schon fast sagen, durch die Lande. Okay. Und machen dann Unterspritzungen in Kosmetikstudios, in Hotelsbars, in Fitnessstudios, also alles, was irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, eine Überschneidung hat mit der ästhetischen Medizin. Und die Aufgabe quasi von den Gastgebern ist es, die Patienten zu organisieren, zu rekrutieren. Und dann kommt halt der Arzt oder die Ärztin und behandelt die halt dann vor Ort. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es im österreichischen Berufsrecht der Ärzte ist, aber in Deutschland ist es natürlich so, dass der Arzt an seine Niederlassung gebunden ist und dass die Ausübung der Heilkunde, und da sind wir ja auch bei der ästhetischen Medizin, sind wir in der Heilkunde, ja, nicht im Umherziehen erfolgen darf. Ich weiß nicht, ja, wie das bei euch ist.
Also da kann ich aus eigener Erfahrung eine Geschichte erzählen. Ich hab natürlich auch meine Koffer gepackt als junger plastischer Chirurg und ich habe eine zweite Praxis in Wien gehabt, gab 16 Jahre lang sogar. Das heißt, es war also eine offiziell angemeldete Niederlassung mit Ärztekammerbeitrag und allem, was dazugehört, Assistenzen, vor Ort eine Ordinationshilfe, die also die Termine gemacht hat und so. Und ich habe einmal für ein Hotel bin ich gefragt worden, ob ich nicht dorthin kommen möchte, weil da ist vom ORF eine Sendung gewesen, ich glaube, es war Echo, und da ist es eben um Wellness und Wellmed gegangen. Ja? Und dann haben sie gesagt, sie hätten gern so eben einen Arzt da im Haus, der sozusagen so pro forma eine Behandlung macht. Und ich habe dann dort vor laufender Kamera so getan, als würde ich jetzt Botox unterspritzen. Ich habe wirklich nur so getan. Ich bin sofort angezeigt worden bei der Ärztekammer. Und weil es ist dann praktisch eine Drittordination. Und wir dürfen in Österreich nur zwei Ordinationen legal betreiben, wenn wir dann irgendwo anders mit einer Spritze in der Hand gehen und dort jemanden behandeln, eröffnen wir automatisch eine Drittordination und das ist illegal. Mhm. Ich glaube, das ist in Deutschland das Gleiche, oder?
Es ist ein bisschen anders. Also es gibt auch eine Limitierung für die Anzahl der Zweigpraxen, heißt es dann, die man haben darf. Das betrifft aber nur das Kassensystem. Also wenn du quasi als mit der Kasse abrechnen willst, wenn du einen Kassensitz hast, also mit der Krankenversicherung halt abrechnest, nicht privat, sondern mit der öffentlichen, dann bist du beschränkt in deiner Anzahl der Zweigpraxen. Wenn du nur reine Privatpraxen hast, also keine Abrechnung mit irgendwelchen öffentlichen Kassen, dann kannst jetzt nicht machen, was du willst, aber es gibt diese Beschränkung nicht. Du musst auch immer wieder die Praxis anmelden natürlich, also musst der Ärztekammer Bescheid geben. Also da gibt's schon ein Verfahren, aber es ist nicht diese Limitierung da. Das ist so ein Unterschied zwischen Kassensitz und Privatpraxis.
Okay.
Aber was tatsächlich in Deutschland nicht möglich ist, ist, dass Arzt oder Ärztin eben mit Nichtärzten zusammen behandelt und so kooperiert, wie das eben der Fall ist. Sprich, man muss sich das ja vorstellen, du hast ein Kosmetikstudio, ja, das sind dann ein paar Behandlungsräume und da sind dann die Kosmetikerinnen zugange und dann kommt der Arzt dazu und behandelt dann die Patienten. Das ist, also Kunden, Patienten. Das ist einmal ja ein Datenschutzproblem, ja, weil auch die Kosmetikerin muss ja mit ihren Kundinnen eine Datenschutzvereinbarung machen, weil die erhebt ja auch durchaus gesundheitsbezogene Daten, die ja besonders schützenswert sind. Und auch nur die Personendaten müssen ja geschützt werden. Das ist ja ein Vertrag zwischen der Kosmetikerin und der Kundin. Und dann kommt jetzt von außen eine dritte Person dazu, die eigentlich erstmal gar kein Verhältnis zu gar keinem hat. Und sich dann eben dieser Daten sozusagen bemächtigt. Und dann haben wir so eine Dreierkonstellation, die ja insofern schwierig ist, als der Arzt ja eine Schweigepflicht hat. Ja. Das heißt, in der Realität ist es ja nicht so, dass es dann irgendwie sauber getrennt wäre, sondern das ist halt einfach eine Menage, wo drei Personen miteinander interagieren, die das eigentlich so nicht dürften. Weil es gibt entweder das Arzt-Patienten-Verhältnis oder es gibt das Kosmetikerin-Kunden-Verhältnis. Und wenn jetzt zum Beispiel die Kosmetikerin assistiert, was ja dann auch häufig der Fall ist, ja, die steht dann da mit dabei. Wenn der Arzt zum Beispiel die Aufklärung macht, wenn der die ganzen, ja, viel weitergehende gesundheitsbezogene Fragen stellt, was weiß ich, Medikamenteneinnahme, Vorerkrankung und so weiter, Allergien, bla bla bla, das ganze Brimborium, dann erfährt ja die Kosmetikerin, die ja nicht Ärztin ist, Dinge, die sie eigentlich gar nicht erfahren darf und der Arzt bricht ja seine Schweigepflicht. Verpflichtung. Ja. Also das sind ganz schwierige Konstellationen. Dann ist es im deutschen Berufsrecht auch so, dass eine Behandlung mit Nichtärzten ist dem Arzt untersagt. Der darf natürlich mit seinem Praxispersonal, ja, mit anderen angestellten Ärzten und so alles, was halt in seiner Praxis mitarbeitet, die dürfen natürlich mit dabei sein. Die haben ja auch, dafür sorgt der Arzt ja in aller Regel auch eine Schweigeverpflichtung. Ja, natürlich. Aber das kann ich nicht auf außerhalb der Praxis transferieren und auch nicht auf Leute, mit denen ich überhaupt kein Beschäftigungsverhältnis habe. Das nächste ist, dass der Arztberuf an sich ein nicht kommerzieller Beruf ist. Ja, es geht ja, wir sind ja in der Ästhetik so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die Exoten, weil der kommerzielle Aspekt, dadurch, dass wir ja Selbstzahler haben, ist ja eine andere, als wenn ich mit einer Krankenkasse abrechne. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Arzt ja vor allem seiner eigenen medizinischen Unabhängigkeit verpflichtet ist, wo wir dann später vielleicht nochmal drauf kommen. Und er kann nicht mit kommerziellen Einheiten sozusagen zusammenarbeiten, in dem Sinne, dass die gemeinsame Räume nutzen, eine gemeinsame Abrechnung haben und so weiter und so fort, wie das ja dann in so einem Setting ist. Ja. Also wenn wir haben die Möglichkeit, in Deutschland eine kommerzielle Einheit zu installieren. Das ist dann aber was Separates zur Arztpraxis. Das findet sich häufig ja bei den Dermatologen, die dann natürlich sinnvollerweise ein angeschlossenes Kosmetikinstitut haben, das aber eigenen Eingang, eigene Organisation, eigenes Personal, eigene Buchhaltung und so weiter, also komplett sozusagen getrennt ist. Und der Patient weiß sozusagen ganz genau, alleine schon aufgrund der räumlichen Aufmachung, hier ist die Arztpraxis und jetzt betrete ich sozusagen ein anderes Geschäft. Jetzt komme ich ins Institut.
Ja, also wir haben das ja auch in Innsbruck im House of Excellent Beauty. Wir haben also eine medizinische Kosmetik eingerichtet, die praktisch mit uns ganz eng zusammenarbeitet. Aber selbst die Kosmetikerin muss eine Schweigepflicht unterschreiben, zum Beispiel. Also da ist schon auch das Thema, dass man eben den Datenschutz ganz, ganz hochstellt, hat natürlich ihre eigene Kartei und rechnet auch ab, ist auch nicht angestellt im Haus, sondern ist selbstständig tätig. Aber allein dadurch, dass sie Kontakt oder halt praktisch die im gleichen Haus ist, wird sie von uns, was den Datenschutz und die Schweigepflicht angeht, so gehandhabt wie eben ein Mitarbeiter von der Ordination. Aber es ist getrennt. Und also das ist sicher, gerade mit dem Datenschutz, das war ja damals, wie ich diese Geschichte gehabt habe, da mit dem Hotel, da war das ja noch gar nicht, da hat es diese Datenschutzverordnung, die es jetzt gibt, damals noch gar nicht gegeben. Und dennoch war das eben aus diesen Gründen, aber eben auch aus Gründen, wo darf ein Arzt behandeln in Österreich, eine Überschreitung meiner Grenzen bezüglich Behandlungstätigkeit in anderen Räumlichkeiten.
Und ich meine, das ist das alles, was wir jetzt sozusagen versucht haben, so ein bisschen rechtlich aufzudröseln. Da werden sich unsere Zuhörerinnen vielleicht jetzt auch denken, ja, also warum ist es jetzt wichtig für mich? Also warum reden die zwei da jetzt drüber über Dinge, die ich gar nicht vielleicht beeinflussen kann oder die mich jetzt vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig interessieren. Der Punkt ist einfach der und das, es geht ja immer um Patientenschutz. Und natürlich ist ein Kosmetikstudio nie, also einmal von der Hygiene, so geführt wie eine Arztpraxis. Das nächste ist, es gibt gar nicht die Ausstattung, ja, wenn mal irgendwas schief geht, also sei es tatsächlich ein Notfall, ja, eine Anaphylaxie, eine starke allergische Reaktion auf irgendein Präparat, das der Arzt verabreicht, wo die Patientin vorher auch nicht wusste, dass da eine Reaktion kommen wird, weil sie hat bisher immer alles vertragen, ja, diese Fälle gibt's ja durchaus, dann sind da einfach die Vorrichtungen nicht da, weil eine Kosmetikerin, die hat in der Regel kein Pulsoximeter, die hat auch keine Sauerstoffmaske, die hat auch nicht die Medikamente da. Und ich bezweifle stark, dass das immer alles mitgetragen wird, wenn man da sein Köfferchen packt.
Ja, ja. Es fängt ja gerade bei diesen ganzen, eben wie du sagst, bei den Notfallmedikamenten an. Das ist ja an und für sich schon ein Riesenkoffer. Also jedenfalls bei uns steht der so zentral in der Praxis, wird regelmäßig abgedatet. Aber den nimmst du nicht mit. Ja, wie schaut denn das heraus, wenn du mit so einem fetten Koffer daherkommst, da steht groß Notfallmedikamente drauf, da läuft ja gleich jeder davon. Nein, ja. Es ist wirklich so. Es ist das Risiko für den Patienten oder für die Patientin, sich in einem Institut eben behandeln zu lassen, wo es jetzt nicht explizit eine eigene Ordination gibt, was es ja auch gibt, aber das ist, wie du sagst, dann räumlich und organisatorisch streng getrennt. Dann ist das Risiko für die Kundin schon immens hoch. Ja. Den ganzen Herbst habe ich eigentlich nichts anderes getan. Ich habe irrsinnig viele Workshops abgehalten, habe Kurse gehalten. Und das Kernthema, Gott sei Dank auch im Interesse sämtlicher Firmen, mit denen ich gearbeitet habe, war Komplikationsmanagement. Dann geht man her und geht in ein Kosmetikinstitut und macht genau alles falsch im Prinzip, oder? Und das hat jetzt gar nicht einmal so sehr die juridische Seite, sondern das ist sicher einfach, wie du sagst, für den Patienten ein unnötig großes Risiko.
Ja, Und ich kann das natürlich schon verstehen, dass man sowas macht, jetzt aus rein kommerziellen Erwägungen oder auch wenn man am Anfang steht und versucht, einen Patientenstamm aufzubauen. Ja, da ist man natürlich nicht von vornherein komplett ausgebucht und alle Tage sind gefüllt. Und dann mag man eben schon auf so eine Idee kommen. Aber wie gesagt, also aus berufsrechtlichen Gründen, aus Gründen der Schweigepflicht, aus Patientenschutzgründen, ja, sollte man sich ganz genau überlegen, ob man dieses Risiko wirklich eingehen will. Also abgesehen davon, dass es illegal ist, weil wir eben nicht mehr im 18. Jahrhundert sind, wo die Bader und die Chirurgen und die Zahnärzte auf irgendwelchen öffentlichen Marktplätzen vor den Schaulustigen da Behandlungen durchgeführt haben, ja, kosmetische und chirurgische. Also die Zeiten sind ja Gott sei Dank lange vorbei.
Ja. Mein Berufsstand kommt ja aus dem Friseurbereich.
Ja, genau. Richtig, richtig. Das ist, wissen viele ja nicht, aber ist tatsächlich so, wenn man ein bisschen in der Vergangenheit gräbt, dann kommt man auf die Ursprünge. Und es ist auch ganz spannend, das mal ja sich zu überlegen, wie das alles entstanden ist. Und das Heilpraktikergesetz, das wir in Deutschland haben, das ja von 1938 ist, aus einer wirklich finsteren Zeit, das sollte ja dieses Umherziehen, also das Ausüben der Heilkunde im Umherziehen beenden. Weil tatsächlich gab es also bis zu dieser Zeit eben noch Heilkundige, die durch die Lande gezogen sind. Dann, ich nehme mal an, es war dann ja doch ein bisschen vor meiner Zeit, nicht mehr auf irgendwelchen öffentlichen Marktplätzen behandelt haben, aber eben doch unterwegs waren. Und das Heilpraktikergesetz sollte das quasi beenden. Also da wollte man diesem Wildwuchs sozusagen eine Grenze aufzeigen und hat halt gesagt, okay, wer die Heilkunde ausüben will, braucht und also hat keine Bestallung, sprich ist kein Arzt, braucht eine Erlaubnis. Und die Ausübung ist eben an eine Niederlassung gebunden. Und damit wollte man es sozusagen ausbremsen. Aber wie man sieht, lockern sich da gerade wieder zumindest die Vorstellungen. Rechtsgrundlagen sind die gleichen geblieben.
Zurück ins 19. Jahrhundert sozusagen.
Ja, juhu.
Ja. Wobei sich eigentlich, wie soll man sagen, die Behandlungsmethoden eher verschärft haben. Also wenn man so weiß, was so bei den banalen unter Anführungszeichen Unterspritzungen alles passieren kann, auf das man vorbereitet sein muss, dann hütet man sich davor, das nicht unter optimalen Voraussetzungen zu machen. Ja? Und da staune ich oft über die Selbstverständlichkeit von Kolleginnen und Kollegen, wenn die in einem Setting, das wirklich jenseits jeder Sicherheitsmaßnahmen ist, entspannt da ihre Unterspritzungen machen. Ich habe gerade mit einer Kollegin geredet, die hat erzählt, sie hat zu Weihnachten ihre Familie zu Hause unterspritzt. Ja? Darf man gar nicht laut sagen. Und dann habe ich gesagt, ja und, hast du wenigstens ein Gegenmittel, also es gibt ja für die Hyaluronsäure die Hyaluronidase, dabei gehabt. Und dann hat sie gesagt, na, habe ich eigentlich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, das ist aber schon, gerade in der eigenen Familie möchte ich nicht jetzt jemanden haben, der dann einen Gefäßverschluss hat und nicht behandelt werden kann und so. Also man denkt da oft nicht dran und das muss man aber als Arzt, dazu ist man ehrlich verpflichtet, im Sinne der Patientinnen und Patienten.
Ich finde es halt insofern auch schwierig. Ich meine, die Ästhetik hat ein Imageproblem. Also das stelle ich immer wieder fest. Und zwar ein Imageproblem vor allem bei den Leuten, die jetzt nicht in der Branche sind. Und die sich auch noch nie richtig damit auseinandergesetzt haben, was ästhetische Medizin eigentlich macht und was sie kann. Diese Menschen sehen nämlich nur die Extreme. Und zwar die schlechten Beispiele.
Genau.
Und ich finde, man muss schon auch im Sinne der ganzen Branche und dieses ganzen medizinischen Bereichs denken und handeln und versuchen, das eben wirklich auf eine möglichst seriöse Art und Weise darzustellen, durchzuführen und sowas wie eben ästhetische Medizin im Umherziehen Also ist absolut unseriös. Wir haben ja auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, wie so die Darstellung auf Instagram und so weiter, was da alles so gezeigt wird, wo man auch stark im Zweifel ist, ob das der Branche an sich weiterhilft und ob das dem Image gut tut. Und ich finde, man muss das schon alles in einem größeren Kontext sehen, denn letzten Endes gräbt man sich ja auch selber das Wasser ab, ja, als absolut. Behandler. Ja, ja, also weil Patienten, die eins und eins zusammenzählen können, die werden sich überlegen, nee, also ich glaube, das möchte ich jetzt wirklich nicht. Ja, vorher ist da eine Pediküre gelaufen, da ist noch überall der Nagelstaub und jetzt kriege ich da meine Unterspritzung oder meine Fäden gelegt. Also ja, das funktioniert halt einfach nicht.
Wer läuft's kalt den Rücken runter, wenn du sowas erzählst?
Ja, naja, aber das ist die Realität in deutschen Kosmetikinstituten. Mhm. Und es ist ja auch die Kosmetikerinnen sind da ja zum Teil sehr unbedarft. Ja. Die freuen sich natürlich, weil einmal im Monat oder einmal in der Woche oder wie auch immer, da Kompetenz sozusagen ins Haus kommt, was ja in gewisser Weise dann natürlich auch auf sie abstrahlt. Ja, ich arbeite mit dem Arzt zusammen, ich arbeite mit einer Ärztin zusammen. Das klingt natürlich gut und macht irgendwo einen schlanken Fuß, aber sie tut sich damit ja auch keinen Gefallen. Also, weil es ist halt einfach verboten.
Ja, das ist genau der Punkt, gell. Das verstehe ich. Für die Kosmetikbranche ist es ein Image-Thema. Und wir sind die Zeit, wo jetzt Kosmetik und ästhetische Medizin so gegeneinander ins Feld gezogen sind und jeder war wichtiger und jeder war bedeutend, ist Gott sei Dank schon mehr oder weniger vorbei. Es werden Kooperationen gesucht und das ist auch gut und richtig so. Jeder hat seinen Fachbereich. Also ich kenne mich sicher mit der Hautpflege jetzt so Feuchtigkeit und welche Creme wann und so bei weitem nicht so gut aus. Und ich bin ja kurz froh, dass ich jemanden im Haus habe, zu dem ich meine Patientinnen und Patienten schicken kann und sagen kann, alles, was so Hautpflege angeht, Sonnenschutz, oberflächliches Peeling, da habe ich eine Spezialistin im Haus, die kennt sich da besser aus als ich. Wir können nicht alles abdecken. Also insofern, wir kooperieren und Kooperation ist sicher der Schlüssel zu dem Ganzen. Aber die darf halt nicht so weit gehen, dass man dann eben Grenzen der Hygiene, des Datenschutzes und des Ärztegesetzes überschreitet.
Ja, ganz genau. Ja, da gibt es noch eine Spezialität. Ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so ist. Ärzte haben ja in Deutschland ein Zuweisungsverbot. Also das heißt, eine gezielte Zuweisung darf nur erfolgen, sozusagen als Niedergelassener zu anderen medizinischen oder nicht medizinischen Anbietern, wenn es da einen besonderen Grund dafür gibt. Sonst ist er eigentlich verpflichtet zu sagen, ja, also wir haben hier 5, 6 Kosmetikerinnen im Umfeld, die finden Sie im Internet, die sind alle sozusagen gleich gut und dann muss sich der Patient eigentlich selber kundig machen. So wäre es lege artis. Dass es natürlich in der Realität anders läuft, ist auch klar, dass da Kooperationen bestehen, logisch, aber das nur noch am Rande. Also diese Zuweisung ist schwierig.
Wie streng das in Österreich gehandhabt wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es also, was völlig illegal ist, sind so Provisionszahlungen und so.
Ja,
also
das sowieso.
Das ist klar und das ist auch absolut illegal. So, das weiß ich ganz sicher.
Ja.
Nein, es ist ein Thema, das eigentlich, ich glaube, da spielen wir den Moralapostel jetzt momentan, aber der ist einfach wirklich im Sinne der Patientinnen und der Patienten, das muss man wirklich sagen. Das ist so, das wird so lasch gehandhabt in manchen Bereichen und da begibt man sich wirklich in ein Minenfeld, das einem unheimlich schaden kann. Und genau um das geht es uns ja. Also Schutz der eigenen Haut im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ja. Genau.
Weil jeder denkt sich, wow, coole Sache, gutes, gut laufendes Kosmetikinstitut, wenn ich dort aufschlage, dann greife ich mir natürlich auch ein paar Dauerpatienten ab, die dann vielleicht auch bei mir in der Praxis landen. Ja, alles schön und gut, aber ist dort behandeln ist absolut, das ist auch bei uns sicher da überschreitet man Grenze, die einfach ins Illegale geht und die nicht im Sinne der Kunden oder Patientinnen ist.
Ja, ganz genau. Ja, und das wollte ich jetzt doch auch nochmal auf dieser Plattform kundtun, weil das gerade ein Thema ist, was mich eben aktuell umtreibt und wo ich das Gefühl habe, dass das eigentlich eher mehr wird als weniger.
Ja.
Deshalb auch nochmal die Sensibilisierung sozusagen auf der Patientenseite. Überlegt euch das ganz genau, ob das was ist, was sinnvoll ist oder ob ihr nicht lieber doch einfach in eine Arztpraxis geht. Das kann ja der gleiche Behandler sein, dann hat man halt vielleicht ein paar mehr Meter zu machen, aber die Meter, die machen Sinn.
Die machen Sinn und zur eigenen Sicherheit. Übrigens, das will ich nicht unerwähnt lassen, Astrid, du schreibst an einem Buch, habe ich gehört,
ja,
oder hast du mir
richtig
erzählt?
Richtig, ja, genau. Ja, also es geht um das Thema Recht und ästhetische Medizin und da wird natürlich das, was wir heute besprochen haben, auch seinen Niederschlag finden. Und ich bin da ganz fleißig dabei und auch mit viel Freude, muss ich sagen. Und also die Gliederung steht, die ersten Kapitel sind geschrieben und ich werde jetzt eben diese Stadezeit bis zum 11. Januar nutzen und da jeden Tag fleißig dran weiterschreiben. Also das ist sowas, das will schon lange aufs Papier, das will schon lange raus aus mir. Mhm. Und es ist halt natürlich immer, ja, eine Zeitfrage. Also man kann ja nicht mal schnell sich 10 Minuten hinsetzen und ein paar Zeilen schreiben, sondern da muss man schon den Kopf dafür haben und die Zeit und einfach die Muße. Und das bietet sich jetzt gerade an.
Ja, und dann kommt der lästige Tiroler mit seinem Podcast und unterbricht dich wieder in deinem Gedankenfluss, oder?
Na, das ist alles gut. Wird ja alles geplant und alles hat seine Zeit. Und ich freue mich ja so, dass wir diesen Podcast zusammen machen.
Ja, das ist für uns beide eigentlich immer so ein bisschen von der Seele reden und das ist uns wirklich ein Anliegen, das wir gern mit euch teilen und bei der Gelegenheit auch würden wir uns freuen, wenn ihr das mit uns teilt. Also bitte gebt uns Feedback, schreibt uns am besten unter podcast@excellentbeauty.com. Das ist also eine Mailadresse, die ausschließlich für unsere Podcast-Zuhörer praktisch geschaffen wurde, wo ihr alles reinschreiben könnt, was ihr von unserem Podcast hält, wo euch der Schuh drückt, worüber ihr noch gerne was hören wollt. Und wir reden jetzt über ganz was anderes. Und wo einfach auch das Feedback landen sollte. Es gibt natürlich auf den unterschiedlichen Plattformen noch die Möglichkeit, eine Notiz oder einen Kommentar zu schreiben. Auch da sind wir offen und empfänglich dafür und wir würden uns freuen und würden versuchen, das so rasch wie möglich dann auch zu beantworten. Auch Sprachnachrichten wären super. Die bringen wir dann live, wenn das gewünscht wird. Also da sind ja technisch alle Möglichkeiten offen und wir fordern euch, liebe Zuhörer, auf, die, auch wenn ihr den Podcast auch erst später hört, einfach dann darauf zu reagieren und uns zu schreiben und uns Fragen zu stellen oder zu sagen, was ihr noch gerne von uns hören und vielleicht auch einmal wieder sehen wollt. Wir machen wieder mal einen Videopodcast, oder?
So im Unbedingt. Laufe
des nächsten Jahres.
Ja.
Genau. Na, ein abschließendes Wort noch dazu. Ich bin also, wie gesagt, sehr, sehr fleißig gewesen im Herbst mit den ganzen Workshops und Vorträgen. Und ich bin sehr glücklich eigentlich darüber, wie hoch und wie stark das Interesse eigentlich aller Firmen auch ist, das Thema Nebenwirkungen, Vermeidung und Management der Nebenwirkungen herauszustreichen. Und wenn man jetzt über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin, was ja unser Untertitel ist, redet, und den, wie du schon erwähnt hast, den schlechten Ruf oder den angeditschten Ruf der ästhetischen Medizin in der Allgemeinheit redet, da muss man auch sagen, ich glaube, es gibt wenig andere Berufszweige mit so einem ausgeprägten Angebot oder einem so breiten Angebot an Möglichkeiten, sich fortzubilden Und besonders eben im Hinblick auf, wie vermeide ich eine Komplikation, wie behandle ich eine Komplikation, wie kann ich meinem Patienten das optimale Ergebnis bieten und ihm das minimalste Risiko zumuten. Und ich glaube, das zeichnet unsere Branche wirklich aus. Da hat ein Umdenken stattgefunden. Die Hasardeure nehmen definitiv ab. Die gehen vielleicht einmal, wackelt gerade mit dem Kopf. Aber sagen wir, die Gelegenheit, sich weiterzubilden, ist ganz, ganz breit. Und da sind wir beide, du ja auch, mit vielen, vielen Vorträgen und Workshops eben sehr dahinter, wirklich Profis auszubilden und unser langjähriges Wissen dann auch weiterzugeben. Und ich lerne ja auch jedes Mal dazu. Das Spannende war jetzt das letzte vor Weihnachten, das war noch am 14., 15. Dezember, ein Anatomie-Workshop, wo wir also wirklich quasi unterspritzt haben und dann praktisch uns angeschaut haben, wohin wir unterspritzt haben. Und das ist schon sehr eindrücklich, was da alles in der Umgebung ist. Und das erdet einen sehr. Und man sieht einmal, worauf man achten muss und hat einen ganz anderen Zugang und einen ganz anderen Blickwinkel. Und das ist etwas, was wir in der Zukunft auch weiterführen wollen. Das ist jetzt auch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Dass wir eben diese Workshops im Sinne der Patientinnen und Patienten auch forcieren.
Ja, das war ein schönes Schlusswort. Kann ich nur unterstreichen. Ja. Das ist wirklich ein gutes Vorhaben.
Nein. Also das Image der ästhetischen Medizin ist meiner Ansicht nach besser die tatsächliche Qualität ist besser als der Ruf. Natürlich gibt es überall schwarze Schafe und der Verdienst ist natürlich dann auch verlockend, weil einfach der Umsatz in der ästhetischen Medizin, es gibt da immer neue Statistiken und noch erstaunlichere Statistik mit zweistelligen prozentuellen Zuwächsen in Behandlungsmethoden und so weiter, dass es woanders dann weniger ist, das steht dann nirgendwo. Aber es ist sicher so, dass das Interesse einfach aufrecht ist und da ist. Und das ist auch gut so, da will ich auch gar nicht dagegen schimpfen, im Gegenteil. Aber es ist auch wichtig, dass man einfach wirklich sich überlegt, zu wem man geht und überlegt, wo man behandelt wird und also ein bisschen eine Mündigkeit der Patientinnen und Patienten, das möchte man eben auch einfordern. Überlegt einmal, ist es wirklich die Umgebung, in der man so eine medizinische Handlung dann wirklich durchführen kann, oder wie die Astrid das so eindrücklich geschildert hat, ist vielleicht der Platz nicht der geeignete, um jetzt dort eine Spritze zu bekommen oder sich ein Medikament spritzen zu lassen. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Gut, Astrid.
Gut.
Dann lasse ich dich wieder an deinem Buch weiterschreiben. Wie ist der Zeitrahmen? Ich will dir jetzt nicht stressen, gell? Aber
ja, vielleicht stresse ich dich mal und du darfst lesen.
Sofort.
Ja,
bin sehr gespannt.
Du, keine Ahnung, also ich schaue jetzt einfach, wie weit ich komme in den freien Tagen und dann, ja, also 2024 soll es natürlich schon fertig werden. Also das ist jetzt schon der Plan. Super. Ja.
Na, das will ich hoffen, weil du hast mir ja am Flo ins Ohr gesetzt.
Ja.
Wir hätten ja dann auch noch ein gemeinsames Projekt.
Genau.
Auf das freue ich mich schon sehr.
Ja, da müssen wir dann auch nochmal sprechen, genau. Also schicke ich dir schon mal,
aber
was ich schon habe.
Da verraten wir erst, wenn das eine abgeschlossen ist und das nächste dann noch in Angriff
Ja, das ist super geheim.
Ja, alles klar. Ja, es ist Ende Dezember 2023, das neue Jahr beginnt. Ich schaue eigentlich sehr, sehr optimistisch in die Zukunft, muss ich sagen. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Kann ja fast nur besser werden, obwohl ich darf nicht jammern, das 23er Jahr war für mich also ein unheimlich spannendes und aufregendes und bewegtes Jahr. Und da noch eine Optimierung zu erwarten, ist schon fast unverschämt. Aber trotzdem, ich freue mich drauf. Es werden die Karten neu gemischt und Vieles Spannendes kommt dazu. Was sicher bleiben wird, ist unser Podcast, oder?
Auf alle Fälle, auf alle Fälle.
Den führen wir weiter. Wir wünschen jetzt allen Zuhörern, auch wenn sie es erst nächstes Jahr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute, viel Glück und Erfolg. Und Astrid, wir hören uns ja sowieso noch einmal, oder?
Wir hören uns sowieso noch mal. Wir stoßen noch an, genau. Und von mir natürlich auch die besten Wünsche, vor allem gesund bleiben und Podcast hören.
Ja, genau. Das ist wie Therapie, sag ich halt. Okay.
Gut.
Alles Gute und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Wahre Schönheit.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.